Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, nach dem klinischen Vortrag kommt jetzt der radiologische Vortrag und Sie haben schon gehört, die Radiologie spielt jetzt in der Diagnose der idiopathischen Lungenfibrose eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Kurz zusammengefasst noch einmal die wesentlichen Punkte. Die idiopathische pulmonale Fibrose ist eine sehr spezielle Form einer chronischen interstitiellen Pneumonie, eine fibrotische Pneumonie, die wir nur bei den älteren Patienten finden. Sie ist ausschließlich auf die Lunge beschränkt, das ist ganz wichtig, und ist assoziiert, und das haben wir schon gehört, mit dem histologischen und oder radiologischen Muster einer Usual Interstitial Pneumonia. Sie haben das Wort jetzt UIP, Usual Interstitial Pneumonia, schon einige Male jetzt gehört. Was ist es denn? Nun, ein und für sich ist es was ganz Unspezifisches. Es ist eine Kombination verschiedener radiologischer Merkmale, die wir in der hochauflösenden Computertomographie sehen, aber nicht beschränkt ist auf eine Erkrankung. Wir finden es bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen. Wir finden es bei der rheumatoiden Arthritis, bei der systemischen Sklerose, exogene allergische Alveolitis, um nur ein paar zu nennen. Bei manchen Patienten können wir aber keine zugrunde liegende Erkrankung finden und wir nennen es dann in jenen Fällen idiopathische pulmonale Fibrose. Und das ist die Erkrankung, über die wir heute reden. Aber das radiologische Muster ist ein Muster, das wir bei anderen Erkrankungen auch finden. Und die Differenzierung ist keine radiologische Frage in den meisten Fällen, sondern die Aufgabe der Kliniker. Die Diagnose und das Management der IPF hat sich in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, deutlich geändert durch die Publikation dieser internationalen Guideline. Ganz erstaunlich, die Guidelines wurden in Zusammenarbeit der amerikanischen Gesellschaft, der europäischen Gesellschaft, der japanischen und der lateinamerikanischen Gesellschaft publiziert. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, es ist eine weltweite Guideline. Interessant, es hat sich wahnsinnig viel getan in der Zwischenzeit und übrig geblieben und haltbar sind derzeit nur noch die Empfehlungen bezüglich der Diagnose, deshalb habe ich auch das über die Therapie in Klammern gesetzt. Hier hat sich viel geändert, wir haben schon darüber gehört. Neu in diesen Guidelines ist die Betonung der Computertomographie, der hochauflösenden Computertomographie in der Diagnostik. Die spielt jetzt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Die Pathologie hat durchaus ihre Wertigkeit verloren in der Erstdiagnose dieser Erkrankung. Prinzipiell können wir in der Computertomographie drei Mustergruppen unterscheiden, die wir diagnostizieren können bei Patienten mit einem Verdacht auf eine idiopathische pulmonale Fibrose. Das klassische UIP-Muster, das wir bei etwa 60-70% der Patienten finden, also bei einem ganz großen Teil der Patienten. Und der positive prädiktive Wert dieser Diagnose ist extrem hoch, beinahe 100%. Und das ist der Grund, warum diese Guidelines nun empfehlen, keine Biopsie mehr durchzuführen bei Patienten, bei denen es klar ist. Ganz klares UIP-Muster. Bei manchen Patienten ist es nicht so klar. Wir nennen es dann mögliches UIP-Muster. Hier passt das Muster nicht ganz, aber nur fast. Hier ist eine UIP weiter möglich, aber wir brauchen hier eine Biopsie, um zu einer Diagnose zu kommen. Auf der anderen Seite finden wir dann noch Muster, die unvereinbar sind mit dem UIP-Muster. Hier ist eine UIP unwahrscheinlich und eine Biopsie dementsprechend notwendig. Wie schaut jetzt so eine UIP aus? Ich habe Sie lang genug auf die Folter gespannt. Das ist ein typisches Bild einer UIP. Als Radiologe kann ich nicht sagen, was die Ursache ist. Es gibt eine ganze Menge von Ursachen, ich habe sie Ihnen schon genannt. Aber in Zusammenschau mit der Anamnese und den verschiedenen Laborparametern wissen wir, das ist eine idiopathische Form einer Lungenfibrose, eine IPF. Was sind jetzt die Merkmale, wo man Radiologe sagen kann, das ist eine IPF und sonst nichts, oder eine UIP besser gesagt und sonst nichts? Nun, einmal die basale und subpleurale Prädominanz. Wir finden diese Veränderungen beinahe ausschließlich subpleural und vorwiegend basal. Wir finden retikuläre Verdichtungen, wie hier angezeigt, diese netzartigen Verdichtungen. Wir finden das ganz wesentliche Merkmal des Honeycombings. Honeycombing steht für Honigwaben, also honigwabenartig ausschaut. Und, das darf man nicht vergessen, wir finden keine Veränderungen, die nicht kompatibel mit einer UIP sind. Wir brauchen alle vier Punkte, um die Diagnose eines UIP-Musters stellen zu können. Und in Zusammenschau mit den Kliniker, in Diskussion mit dem Kliniker, können wir ohne Biopsie hier die Diagnose einer IPF stellen. Die basale Prädominanz hier noch einmal gezeigt, kann man am besten an den koronalen Bildern sehen. Wir sehen hier diese heterogene Verteilung. Es ist nicht symmetrisch, aber wir sehen ganz deutlich diese basale Prädominanz und subpleurale Prädominanz, ganz wichtig. Ebenso wichtig dieses retikuläre Muster. Wir sehen hier diese überkreuzenden linearen Verdichtungen, die sind ganz charakteristisch für Lungenfibrosen, finden wir an für sich nur bei Lungenfibrosen, aber wir haben eine ganze Reihe von Lungenfibrosen, mehr als 200 finden wir in der Literatur, das allein hilft uns noch nicht. Die Lungenarchitektur hier gestört und wir finden immer wieder so erweiterte Bronchiolen, wir nennen das Traktionsbronchiektasen. Das wesentliche Merkmal, das wir unbedingt brauchen, um die Diagnose eines UAP-Musters stellen zu können, das kann man nicht oft genug betonen, ist das Honeycombing. Was ist das? Das zeige ich Ihnen hier. Wir sehen zystische Veränderungen, mehrreihige angeordnete zystische Veränderungen. Wir sehen hier und dann noch eine Reihe hier und dann noch eine Zyste hier. Alle subpleural angeordnet, zeigen eine ganz scharfe Wandbegrenzung und sind relativ klein, bis 1 cm im Durchmesser. Und diese Diagnose ist ganz entscheidend für die Diagnose einer UIP. Verwechseln kann man es leider auch, also es geht nicht immer ganz so leicht. Für mich meistens das größere Problem sind in vielen Fällen solche zystisch aussehenden Veränderungen, wie hier gezeigt. Das sind Bronchiektasen, kann man am besten erkennen, indem man durchscrollt die Bilder am Computer oder sich so rekonstruieren lässt. Man sieht, das sind nur erweiterte Bronchien, das sind keine Zysten, sondern nur Bronchiektasen. Für den ungeübten kann auch das paraseptale Emphysem manchmal ausschauen wie ein Honeycombing, hier dargestellt ein paraseptales Emphysem. Und Sie sehen das Merkmal hier einreihig, nicht mehrreihig. Deshalb habe ich vorhin so betont, dass es mehrreihig ist. Im Gegensatz dazu, das ist Honeycombing. Mehrreihig versus einreihig. Manchmal sehen wir aber kein Honeycombing. Hier so ein Patient ohne Honeycombing. Wir sehen diese retikulären Verdichtungen, die ich erwähnt habe. Wir sehen Bronchiektasen, aber wir sehen von oben bis unten kein Honeycombing. Auch bei diesen Patienten sehen wir eine basale und subpleurale Prädominanz. Wir sehen retikuläre Verdichtungen. Wir sehen keine Veränderungen, die nicht mit UAP kompatibel sind, aber wir sehen kein Honeycombing. Deshalb kann ich nicht die Diagnose eines UAP-Musters stellen, sondern kann nur sagen, es ist möglich, dass das ein UAP-Muster ist. Was brauche ich dann? Ich brauche eine Biopsie. Und hier, wir haben es schon vorhin gehört, die Muster der Pathologen, die Pathologen haben mehr Muster, die sie befunden müssen, um zur Diagnose zu kommen. Und wenn die Pathologen sagen, es ist eine UAP oder es ist wahrscheinlich eine UAP, dann steht die Diagnose einer idiopathischen pulmonalen Fibrose. Wenn sie sich nicht sicher sind oder nicht klassifizieren können, dann ist es immer noch möglich, es schließt es nicht aus. Es ist nur dann ausgeschlossen, wenn die Pathologen sagen, es ist keine UAP. Neben den genannten Veränderungen finden wir häufig noch andere Veränderungen, die auch wichtig sind, aber nicht diagnostisch sind. Milchglas, das hat in den letzten Guidelines noch für eine größere Stellenwert gehabt. Milchglas bezeichnen wir diese Verdichtungen, die die Lungenstruktur nicht verbergen. Wir sehen hier dieses Gefäß. Es ist im Unterschied, dass die Lungenstruktur hier etwas dichter ist, das umliegende Lungengewebe, das ist das Milchglas. Das kann jetzt vieles sein, kann Entzündung sein, kann Fibrose sein. Können auch sekret gefundenes Honeycombing sein, wir wissen es nicht im Einzelfall, was es ist. Häufig auch zu finden Lymphknoten als Ausdruck einer immunologischen Reaktion, die können durchaus groß sein, wie hier bei diesem Patienten, bis zu 15 mm im Querdurchmesser, ganz ein häufiger Nebenbefund bei 70% der Patienten. Sehr häufig auch eine Kombination aus Fibrose, idiopathischer pulmonale Fibrose und Emphysem. Und das hat jetzt vor einigen Jahren jetzt ein eigenes Syndrom bekommen, das Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema Syndrome. Auch etwas, was wir immer wieder sehen und für die Kliniker durchaus relevant ist, vor allem therapeutisch oft sehr schwierig anzugehen. Und hier der Radiologe gefordert in der Diagnose, dass auch das Merkmal des Emphysems entsprechend genannt wird. So, wir verlassen jetzt da, was dem Radiologen klar ist, da, wo der Radiologe so wichtig ist und gehen dorthin, wo es schwierig wird. Unvereinbar mit UAP-Muster. Noch einmal betont, hier die UAP nicht völlig ausgeschlossen, aber schon eher unwahrscheinlich. Was sind jetzt solche Merkmale? Es ist einmal die Betonung des Ober- und Mittelfeldes, wie hier gezeigt. Ich habe vorhin genannt, bei der UAP muss es Unterfeld und subpleural sein. Auch diese peribronchiale Betonung, wie bei den Patienten, ist an und für sich unvereinbar mit einer UAP. Auch unvereinbar, dieses viele Milchglas, was wir bei den Patienten sehen, das sehen wir bei anderen Lungenfibrosen, beispielsweise bei der NSIP, der Non-Specific Interstitial Pneumonia, aber auch diese Knötchen, wir sehen hier überall kleine Knötchen bei diesen Patienten, das ist unvereinbar mit einem UIP-Muster, das wird es wohl dann nicht sein. Auch Airtrapping, diese gefangene Luft, diese schwarzen Areale, die Sie hier sehen und in der Expiration noch deutlicher, das sind Areale, die durch Überblähung entstehen bei Erkrankungen der kleinen Atemwege, auch das unvereinbar mit einem UAP-Muster. Hier die Pathologie unerlässlich und nur wenn die Pathologie eine UAP ergibt, dann kann die Diagnose eine mögliche IPF sein, aber die Diagnose steht dadurch noch nicht. Wir brauchen hier wieder das die Kombination, das Gespräch der Pathologen, Radiologen und Klinikum hier zu einer Diagnose zu kommen. Noch einmal betont zum Abschluss, ganz wichtig, das Muster, das radiologische Muster macht nicht die Diagnose. Dieser Patient hat ganz klar ein UIP-Muster. Wir sehen diese subpleurale Prädominanz, Traktionsbronchiektasen, Honeycombing. Aber der Patient hat eine langjährige Asbestexposition, das heißt, der Patient hat keine IPF, sondern eine Asbestose als Diagnose. Wie soll ich die Patienten untersuchen, wenn der Verdacht ist auf eine IPF? An und für sich heutzutage kein Problem mehr. Wir empfehlen immer das gesamte Volumen-CT zu fahren, das heißt nicht mehr diese Standard-HR-CTs mit dem 2 cm Abstand. Ist gerade, ich habe es Ihnen vorhin schon erwähnt, die Differentialdiagnose Honeycombing versus Bronchiektasen, das ist das Volumen-CT sicher wertvoll. Die Schichtdicke unter 2 mm, das ist heute alles kein Problem mehr mit jedem konventionellen Gerät. Hochauflösende Rekonstruktionsalgorithmen, selbstverständlich. Explorationsschichten empfehlen wir nur bei der ersten Untersuchung, eben auszuschließen, dass es sich um eine exogene allergische Alveolitis handelt. Bauchlagen werden wir wohl in den wenigsten Fällen machen. Ich fasse zusammen, was ist jetzt die Aufgabe der HRCT? Einmal die Identifikation von Patienten mit einem HRCT-Muster und wenn wir so ein Muster finden, dann ist keine Biopsie mehr notwendig, das heben die neuen Guidelines ganz klar heraus. Beim möglichen UIP-Muster oder mit einem UIP-Muster unvereinbaren Muster ist eine Biopsie notwendig und in aller Regel dann auch eine Diskussion, eine interdisziplinäre Diskussion, um hier zu einer Diagnose zu kommen. Dankeschön.